palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, ciao Malik, ciao Marius.
Ciao Mario.
So, da haben wir es doch. Neue Folgeserie Amore am Start nach dem 10. Spieltag der Serie A, der noch nicht ganz rum ist. Zwei Partien stehen aus. Über Lecce, Fiorentina und Sampdoria gegen die Roma werden wir nicht sprechen können, da das erst am Montagabend stattfindet und wir mal wieder am Montag, Vormittag ist es gar nicht mehr, ne? Bisschen später ist es, Mittagszeit, gleich gibt's Essen. Und für euch Neues aus Italien auf die Ohren. Kleine Triggerwarnung an dieser Stelle schon mal. Marius ist ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr das ein oder andere Mal einen Husten oder so hört, dann ist das dem Urlaubsvirus geschuldet, muss man so sagen. Oder erster Urlaubstag und krank, der Klassiker.
So sieht's aus, genau. Das lässt er sich nicht nehmen.
Ja, also einmal Kraft in den Chat, auch von euch, schickt Marius ein paar gute Gedanken, damit er noch ein bisschen was von seinen freien Tagen hat danach. Sogar extra den Friseurtermin abgesagt für uns, oder weil er den Friseur nicht voll husten wollte?
Beides.
Beides, okay.
Beides.
Ja, aber ich finde, das sieht noch so aus, das geht noch. Das geht noch. Oder wolltest du mal kurz, was ist Seiten auf Monatsende oder wie sagt man?
Was?
Seiten auf Kontostand, sagt man immer, oder? Wenn man sich die, weiß ich nicht.
Ach so, ja. Keine Ahnung. Ja. Ich gehe ja nicht so oft zum Friseur. Wer Profilbilder von mir kennt, wird das erkannt haben. Aber eigentlich bin ich am Wochenende zu einer Hochzeit eingeladen und dafür war das geplant. Also zumindest mal das, die Spitzen.
Die Spitzen schneiden, ja, sehr gut. Dann drücke ich die Daumen, dass das mit der Frisur und der Hochzeit auch gesundheitlich wieder klappen wird. Und lass uns das hier so gut es geht über die Bühne bringen, ohne dass du danach deine Stimme komplett verloren hast. Der Spieltag wurde gestartet in Empoli und die Berlusconi-Truppe hat mal wieder verloren. Monza verliert 0-1 in Empoli. Glaube ich, da gehen wir gar nicht mehr weiter kurz drauf ein. Den Siegtreffer hat der Schweizer Nicolas Haas erzielt.
Immerhin unser Abstiegskandidat jetzt bei 11 Punkten.
Okay, ja. Also. Ja. Ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen von meinen Saisontipps emanzipiert, ja. Muss ich sagen. Ja. Derby war in Turin und das ist das erste, worüber wir, glaube ich, das eine oder andere Wort mehr verlieren.
Oh, warte kurz, Haas ist, glaube ich, Schweizer, nicht Österreicher.
Habe ich Österreicher gesagt?
Vollständigkeit halber, ja.
Ja? Okay, ich muss ich nachher nochmal nachhören, ob ich wirklich... Ich habe gerade die Schweizer Flagge gesehen, habe ich Österreicher gesagt?
Okay. vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, das ist so mein malates Gehirn. So.
hier läuft es auf jeden Fall schon wieder, ja. Meine lieben FreundInnen. Vlahovic hat getroffen und Juve gewinnt 1-0. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, verdient. Chancenplus auf Seiten von der alten Dame.
Torino war schwach.
Ja,
also
so schlimm.
Ich würde das nicht, wie bei Bologna, schon nicht zu hoch hängen, ehrlich gesagt.
Mhm.
Also das ist genauso wenig. Also Juve dann ja jetzt, glaube ich, mit 2 Serie A-Siegen in Folge, ne? Oder war das Milan-Spiel dazwischen? Ne, das war dazwischen, ne?
Du erwischst mich auf dem falschen Fuß.
Es war Bologna-Milan. Genau, also gut, aber dann 2 Siege aus 3 Spielen. Aber nee, würde ich nicht zu hoch hängen. Aber dafür, dass Vlahovic angeblich so schlecht in Form ist, führt er jetzt die Torjägerliste an. Das
stimmt.
Muss man auch erwähnen.
Ja. Herrn Torino auch, also wirklich aus den letzten 5 Spielen ein Punkt. Letzter Sieg war noch gegen Lecce am 5. September. Also
nur Sampdoria und die Fiorentina haben Stand jetzt weniger Tore geschossen als Torino.
Die war 8 stehen. Das ist wirklich bemerkenswert schwach.
Ja. Cremonese hat 9 mehr, also bitte.
Okay. Was haben wir sonst noch? Bremer ist angeschlagen aus dem Ding gegen seinen Ex-Club rausgegangen. Muss sich jetzt Stand Montagmittag noch einigen Tests unterziehen, aber das wäre natürlich, würde den jetzt auch nicht reinlaufen, wenn er sich jetzt längerfristig verletzen sollte.
Das stimmt.
Also ich sage ja die ganze Zeit bei Juve, man kann eigentlich irgendwie schlecht drüber sprechen, aber irgendwann es bahnt sich doch ein Juve-Schwerpunkt an irgendwie, wenn das weiter so schwach ist. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Gerne mal in die Kommis oder in die DMs, ob ihr euch einen Juve-Schwerpunkt antun wollen würdet. Wir könnten da auf jeden Fall, Julian hat schon angeboten, mal mit uns über Juve zu sprechen. Und er hat mir auch die Erlaubnis erteilt, euch das vorzuspielen, was die Folge des Champions League-Abends war von Juventus, weil das ist tatsächlich höchst blamabel gewesen, was sie da unter der Woche fabriziert haben. Bei Maccabi Haifa mit 0-2 verloren. Und egal, ob jetzt da der Schiedsrichter noch einen Elfmeter hätte geben können oder nicht. Gegen Cuadrado habe ich nur gesehen. Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Champions League ist ja eh auch nicht das Steckenpferd von... Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikro gestoßen. Nicht das Steckenpferd von Marius. Und deswegen lasst uns den Champions League-Abend doch einfach mal kurz von Julian zusammenfassen.
Du, grüß dich, Mario. Eigentlich habe ich mir gesagt, ich schreibe dir nicht mehr, während Juve spielen und spam dich da voll. Ey, aber was die da ja gerade spielen, sorry, das ist eine bodenlose Frechheit. Ich habe gerade Sprachkurs gehabt und habe das neben der Zoom-Sitzung die ganze Zeit laufen lassen. Ey, mein Dozent, der hat sich auch gerade gedacht, was geht mit dem ab, als sie das 2-0 kassiert haben. Ich bin so ausgeflippt. Also wirklich, ich verstehe es einfach nicht, warum man sich ein Problem macht.
Kurz, liebe Kinder, natürlich während eines Sprachkurses Fußball zu gucken, das können wir nicht supporten. Ja, okay, weiter geht's.
Auf der einzigen Position, wo man keins hat. Warum macht er diesen Schritt in die Mitte? Und nur von dem abgesehen, auch Milik, also bitte. Ich fand den Transfer kacke, dann hat er gut gespielt ein bisschen, aber was ist das? Bruder, ist schwerer nicht reinzumachen, als reinzumachen. Sorry, und wenn dieser Allegri jetzt morgen nicht rausfliegt, egal, wenn die das noch gewinnen, ist es mir scheißegal. Ey, dann hab ich aber nach Turin und hol ihn mit einer Schubkarre und schmeiß ihn ins Meer. Ich hab keinen Bock mehr. Es ist wirklich, ich kann das nicht mehr. Ich habe mit Werder genug gelitten die letzten Jahre. Jetzt tu mir das mit Juve nicht auch noch an. Also, wie man gegen Maccabi Haifa die schlechtere Mannschaft sein kann. Sorry, ey, das geht nicht in meinen Kopf. Als Juventus Turin muss man die da 5-0 rauskloppen. Oder wenn du von mir aus nach Allegri spielst, dann ist es auch so ein dreckiges 2-0. Das ist mir scheißegal. Muss ich ja immer mal so sagen. Oh. Also wirklich, ich sag mal so, ich glaube, es braucht bald ein bisschen, ich glaube, es wird zwar keiner hören, aber so einen kleinen Juventus, einen kleinen Juventus, wie heißt das, Schwerpunkt. Ey, oder How to fix Juventus. So irgendwas, weil das da, es geht nicht mehr. Es ist wirklich, wobei How to fix Juventus, ey, kannst du auch völlig vergessen. Verein auflösen. Ey, ich kann nicht mehr.
Ja.
Das ist doch mal eine emotionale Ansage.
Also Allegri ist jetzt noch in keiner Schubkarre, liegt auch noch nicht im Meer. Aber ja, man kann ja natürlich, ich glaube, das könnt ihr auch alle, die das hört. Und wenn man ja, mit einem Fußballverein mitleidet, dann kann ich schon verstehen, wenn das tatsächlich, was unter der Woche passiert ist, dann einen irgendwie komplett auf die Palme treibt. Das ist schon sehr, sehr wenig. Und man muss da dann auch sagen, in der Gruppe sieht es tabellarisch für Juve jetzt auch richtig übel aus. Also Paris 8, Benfica 8 und Juve mit 3 Zählern. Als nächstes spielt man dann in Lissabon. Gewinnt man da, wären wir dann nochmal auf 2 Punkte ran.
Also wenn Benfica in Haifa auch verlieren sollte, irgendwie, so, am letzten Spieltag, so, man ist schon durch, vielleicht, kann ja passieren. Dann droht Platz 4.
Stimmt.
Also, das wäre schon happig.
Das wäre krass. Ja, also, vielleicht doch ein How to fix Juventus und im besten Fall ohne Verein auflösen, weil ich glaube, das ist keine Option für die Herrschaften da. Ich weiß gar nicht.
Ab in die Super League mit Juventus.
Genau. Ob Pogba dann demnächst irgendwann mal wieder helfen kann. Benfica eben und Empoli die nächsten Aufgaben. Aber ja, ist alles schwierig. Und ich glaube, wenn, dann müssen wir uns wirklich jemanden einladen, dann drehen uns da ein bisschen im Kreis.
Finde ich gut.
Ja. Ja. Weiter im Text. Und da sind wir dann bei Atalanta angekommen. Wir einfach weiter Fußballspiele gewinnen.
Ja. Gasperini hat gesagt, den so im übertragenen Sinn, den Scudetto können wir nicht gewinnen. Coppa Italia, kürzester Weg zu einem Titel. Aber auch gegen Sassuolo.
Ja. 24 Punkte, 2 hinter Napoli, der SSC kommen wir gleich später noch mehr. Also und auch einen Rückstand wieder gedreht, ne? Also Sassuolo in der 41. in Führung gegangen durch Giriakopoulos. Aber noch in der Nachspielzeit von Durchgang 1 Pašalić mit dem Ausgleich und dann direkt nach wieder Anpfiff Lokman, der tatsächlich irgendwie so ein kleiner Go-To-Guy wird jetzt im neuen ja, Bergamo.
Das ist eigentlich so nie seit dem Wechsel in die Brausestadt nie so richtig irgendwo angekommen. Der war dann ja auch x-mal nach England in die Heimat zurückverliehen. Aber jetzt, glaube ich, irgendwie 4 Spiele in Folge oder 3 Spiele in Folge getroffen. Irgendwie sowas in die Richtung auf jeden Fall. Hat jetzt schon diverse Tore erzielt, auch spielentscheidende Tore. Ist für mich so ein bisschen die, so aus Transfersicht, mit die größte Überraschung. Also im positiven Sinne.
Ja, voll. Wurde sich im Übrigen auch mal gewünscht, dass wir vielleicht nach, und das können wir dann im Winter, nach der nächsten Transferphase, dass wir so ein bisschen, wie es die Amis oder so machen, so Transfergrades vergeben.
Also, ja.
A plus der Transfer bislang.
Absolut.
Muss man sagen. Also Kosten-Nutzen-Faktor. Haben sie da einen rausgezaubert.
Und geil finde ich ja, weil wir die Defensive schon hervorgehoben haben. Gut, jetzt haben sie wieder ein Gegentor kassiert, aber da spielen ja auch neben neben Demiral oder Toloi gerade immer Okoli und Scalvini.
Stimmt.
21
ja.
und 18. Ja.
Ja, also wenn man...
Way to go, Atalanta.
Ja klar, also wenn man auch so wie ich gedacht hatte, irgendwann der Gasperini-Zauber ist dann irgendwie mal vergangen, ist mitnichten so. Also genau das, was ja die letzten 10 Jahre in Bergamo funktioniert hat, geht einfach so weiter. Ne? Also man führt da die Jungen ran, man klar, systemtechnisch und von der Herangehensweise an die Spiele haben sie schon ein bisschen was geändert, aber auch das funktioniert dann. Und die Jungen funktionieren.
Genau.
Schon stark. Als nächstes ist Atalanta dann, lass mal kurz schauen, Lazio ist, glaube ich, dann das nächste Spitzenspiel. Also da zu Hause dann gegen Sarri. Bin ich auch sehr gespannt. Dann die Römer, die blauen Römer, machen es ja gerade auch ganz ordentlich. Ja.
Natürlich ohne Ciro Immobile dann.
Genau.
Natürlich auch, wenn wir jetzt zu Lazio Udinese kommen, auch was zu sagen, aber der fällt aus bis ins neue Jahr.
Ja, das ist extrem bitter, muss man sagen. Auch für Torschützen-Tipps und so, glaube ich. Aber das Spiel hast du dir ja auch über 90 Minuten angeschaut. Da hast du dir natürlich das Torreichste an reingezogen.
Ja.
Lass vorher noch kurz einen Schlenker vorbeimachen bei Inter. Die haben 2-0 gegen die Salernitana gewonnen. Lautaro Martinez hat endlich mal wieder getroffen. Ich habe die Minuten jetzt nicht mitgezählt, aber es war ja schon die Woche davor, wie er wieder liegen gelassen hat. In der Champions League war er auch unglücklich.
Aber gegen Barca hat er jetzt ja auch beim 3-3, ne? Ich hatte auch ein Tor geschossen.
Hat er beim 3-3 gegen Barca?
Ach. Ich hau hier Hottakes raus, ohne das nachgeprüft zu haben, einen nach dem anderen.
Ja, klar, der da getroffen. Überleg mal kurz, wer da in der Champions League-Konferenz das Tor kommentiert hat. Ja, natürlich hat er ein Tor gemacht. Ja, klar. Ja, okay. Oh Gott, im Himmel, ey, das ist auch wieder viel. Das ist noch nicht mal eine Woche her, ne? Also, da merkt man auch schon was. Ja, aber wenn wir schon kurz dabei sind, also in der Champions League, bemerkenswert. Bemerkenswert. Robin Gosens da ja auch getroffen, also ein wilder Kick, das war das im Camp Nou. Rückstand erstmal in Führung umgebogen. Barella und Martinez haben eben, wie gesagt, getroffen. Dann kam Lewandowski und dann macht Gosens in der 89. das 3:2, was im Übrigen bedeutet hätte, dass Barca ausgeschieden wäre zu dem Zeitpunkt schon.
Wenn es so geblieben wäre.
Ja, ja, und dann macht aber Lewandowski noch den Ausgleich, aber ehrlicherweise sieht das sehr, sehr gut aus für Inter, da die Gruppenphase zu überstehen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, also wenn man in der Gruppe dann Zweiter wird, wobei jetzt nach dem Klassiko in Spanien am Wochenende muss man Barca tatsächlich doch auch wieder ein bisschen in Klammern setzen, ne?
Ja, aber trotzdem, also dafür, dass Inter ja auch eine kleine Krise hatte, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Finde ich das echt aller Ehren wert, wie man sich da in beiden Spielen verkauft hat. Und Inzaghi hat, glaube ich, auch, also der hat das alles sehr, dem hat die Kritik, glaube ich, auch ein bisschen, das hat an ihm genagt. Also finde ich von den Aussagen her, was er jetzt so gesagt hat, auch mit dem Hinspiel, dass man ja dann nur gemauert hätte und so. Mhm. Jetzt so in die Richtung, dass das ja keiner von uns erwartet hat, dass wir ins Camp Nou fahren und da einen Sieg verdient gehabt hätten letztlich.
Ja.
Ja, Chapeau, dass man sich gerade so ein bisschen da wieder aus dem selbstgegrabenen Loch rausbuddelt. Lukaku ist auch bald wieder fit.
Mhm. Ja, definitiv. Es wäre jetzt halt als nächstes Pilsen. Also wenn du da die 3 Punkte einfährst, dann bist du durch. Bei einem direkten Vergleich gegen Barca hast du ja gewonnen.
Ja, und das muss ja auch Heimspiel sein gegen Pilsen.
Absolut. Ja. Inzaghi wird das nicht auf der Bank erleben. Der hat sich dann ganz am Schluss noch eine rote Karte abgeholt in Barcelona. Aber ja, wäre natürlich ein kompletter Inter-Move, wenn man es gegen Pilsen nicht gewinnen würde.
auch wahr.
Ja. Ja. Aber das ist, halte ich für ausgeschlossen. Er hat es ausgeschlossen gegen Viktoria Pilsen. Die sind nicht gemacht für die Champions League in der Form. Muss man einfach so sagen. Ja, also, dann ist es doch vielleicht die Wochen im Frühherbst, die Inter irgendwie doch wieder in die Spur bringen.
Hat mir mein italienischer Kollege auch gesagt, das ist eigentlich auch Inzaghis Lieblingszeit. So zu Oktober, November, Dezember.
Wenn sich so erstmal die Grundlagen der Fitness auszahlen und man nicht zu überspielt ist oder so. Ja, und wenn jetzt Lukaku noch zurückkommt, also könnten sie ja wirklich wieder ins Laufen kommen. In der Liga sind sie dann als nächstes aktiv gegen die Fiorentina in Florenz. 18 Zähler gerade auf dem Konto, das sind, also Inter, das sind 8 Rückstand auf Platz 1, aber ehrlicherweise auch nur 3 auf die Champions League-Ränge. Und die Fiorentina hat ja gerade zumindest in der Liga ein bisschen zu kämpfen, weil die heute sonst kein Thema sein wollen, werden an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie es wollen, aber auf jeden Fall werden sie es nicht groß, aber ich kann zumindest erwähnen, dass die Fiorentina in der Conference League auch mal wieder einen Sieg eingefahren hat und zwar ziemlich deutlich 5-1 gegen die Hearts. Da ganz kurz mache ich jetzt euch Live-Recherche mit euch, weil es mich interessiert. Ah ja, die sind auf Platz 2 hinter Bajakche hier. Sieht ganz gut aus mit dem Weiterkommen dann.
Ich glaube, der Platz 2 ist so irgendwie so ein Playoff-Ding, ne?
Ja, genau. Die Einser in den Gruppen der Europa Conference League haben dann einmal Pause, glaube ich.
Ja, die spielen dann, glaube ich, gegen die Dritten aus der Europa League.
Krass, was du alles weißt.
Irgendwie sowas.
Bist du mehr im Thema als ich auf jeden Fall.
Ja, Conference League ist mein Wettbewerb.
So, Chronistenpflicht halber wäre das nächste Spiel an diesem Spieltag im Kalender gewesen oder war das nächste Spiel Spezia gegen Cremonese. Eine Punkteteilung, nachdem der Aufsteiger ganz früh durch Desers in Führung gegangen war, Zola und Holm mit einem schnellen Drehen des Spiels, aber auch kurz nach der Halbzeit Kollege Charles Pickle für Cremonese mit dem Ausgleich. Oh, Afena Can spielt jetzt bei Cremonese.
In der Tat. Das habe ich am letzten Tag noch gewechselt.
Das ist an mir vorbeigegangen. Ja, 4 Pünktchen Cremonese jetzt, Spezia 9, also da unten ist irgendwie tatsächlich alles noch halbwegs eng beieinander, aber so richtig, richtig viel hilft das beiden nicht. Wach, Cremonese schon 21 Gegentore.
Ja, da die Spiele gegen Lazio und ja, Napoli hauen da schon ordentlich rein.
Ja. Hey, stopp mal. Du hattest bei Inter, das bin ich jetzt ganz übergangen, hattest
oh,
du
ja.
was für unsere neue Kategorie, nicht unsere nicht neue Kategorie, unsere bestehende Kategorie. Wolltest uns mal wieder was für die Augen, auf die wir drauf werfen sollen, liefern.
Genau, denn schaut doch mal in Zukunft auf Valentin Carboni, ein 17-jähriger Argentinier, Jahrgang. Einmal kurz weghören, alle Jahrgang 2005. offensiver Mittelfeldspieler, ist argentinischer U20-Nationalspieler, aber auch schon für die A-Nationalmannschaft nominiert gewesen. Da hat, glaube ich, Scaloni, der Trainer, irgendwann letztes Jahr, hat mal so alle ganz, ganz jungen Leute, auch den Sule von Juve, ja, einmal nominiert für die Nationalmannschaft. Valentin spielte vorher tatsächlich für Italiens U17. Er ist nämlich, das muss ich jetzt einmal kurz schauen, ob er tatsächlich in Italien geboren ist.
Sonst haben doch ganz viele auch der Südamerikaner irgendwie einen Onkel dritten Grades.
Ja, genau. Nee, das steht bei meinem Arbeitgeber gar nicht. Na gut. Er ist auf jeden Fall der Sohn von Ex-Profi Ezekiel Carboni, der U18-Trainer in Monza ist, und früher für unter anderem Red Bull Salzburg und Catania gespielt hat. Und gut möglich, dass er, also der Vater Ezekiel ist dann sicherlich nach seinem Karriereende eben in Italien geblieben. Er hat auch noch einen Bruder, Franco Carboni, der gerade von Inter an Cagliari verliehen ist, ein 19-jähriger Linksverteidiger. Valentin Carboni, so der offensive Mittelfeldspieler, der 17-Jährige, spielt auf jeden Fall seit 2020 für Inter. Den haben sie für 300.000 Euro, als er 15 Jahre jung war, aus der Jugend von Catania nämlich verpflichtet. So, da passt das dann zusammen. Er hat auch schon einen Kurzeinsatz in der Serie A diese Saison gehabt gegen die Roma und saß zuletzt immer auf der Bank. In Italien ist das ja so, dass man 12 Spieler mit auf die Bank nehmen kann. Da fällt es dann leichter, auch mal so ein Talent dann irgendwie für den Kader zu nominieren. Aber Valentin Carboni ist regelmäßig dabei, auch in der Champions League. War auch gegen Barca in Nou Camp, saß er auch auf der Bank. Und Inzaghi hat ihn fest in den Profikader integriert, nachdem er zu Saisonbeginn in der Primavera und in der Youth League ziemlich gerockt hat mit 4 Toren in 5 Spielen. Ich glaube, man sagt sich so in Inter-Fankreisen, dass das einer ist. Und wenn der dann in den nächsten Wochen, wenn es dann vielleicht auch mal frühzeitig entschieden ist, so ein Spiel an seine Minuten kommt, dann schaut er doch mal genauer hin. Ich glaube, das lohnt sich.
Ja, hat es bei mir tatsächlich auch in Aufzeichnungen geschafft vor dem Barca-Spiel. Ich hatte mir da zwar nur aufgeschrieben, dass offensives Mittelfeld Linksfuß, 2 Minuten Serie A und U20 Argentinien. Und da hast du jetzt doch noch ein paar Infos mehr geliefert. Sehr gut. Das hilft uns doch allen. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, Spezia Cremonese auch abgehandelt und diese Kategorie auch. Dann erzähl uns doch mal, wie dir 90 Minuten Lazio Udinese 0-0 gefallen haben.
Rein spielerisch fand ich es eigentlich ganz gut, nicht unspannend. Also das waren zwei Mannschaften, die defensiv unglaublich gut gestanden sind, zugleich aber nach vorne spielen wollten. Also da hat sich keiner irgendwie jetzt 90 Minuten hinten reingestellt. Und es waren, und dafür muss man dann wieder wie jede Woche den Hut vor Udinese ziehen, das war komplett auf Augenhöhe. Dafür, dass wir Lazio ja auch gelobt haben für die bisher gute Saison, stehen ja auch beide punktgleich an Platz 4 und 5 mit 21 Zählern gerade. Also wirklich beeindruckend, was Udinese an mannschaftlicher Geschlossenheit gegen die vermutlich individuell stärker besetzte Lazio-Mannschaft da wieder mal abgeleistet hat. Dann ja, fehlt es eigentlich eben nur noch, dass das Deulofeu mal wieder Magie auspackt. Das hat er mal nicht geschafft in diesem Spiel. Dafür hat Samardzic die Latte getroffen in der ersten Halbzeit. Das war, glaube ich, ja so ziemlich die beste Chance im Spiel. Und ich glaube, klar hätten beide Mannschaften hätten den Sieg gewollt, und das ist eine Aussage, die einen weiterbringt. Ne? Aber ich glaube, mit dem Punkt können beide letztlich ziemlich gut leben. Und es war jetzt kein super von Highlights geprägtes Spiel, aber es hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken einfach. Also das ist so mein Takeaway daraus. Lazio und Udinese kann man sich diese Saison sehr gut geben.
Ja, Lazio habe ich ja schon gesagt, dann das nächste Topspiel gegen Atalanta, und Udinese ist halt zweimal nur die Punkte geteilt. Als nächstes zu Hause gegen Torino, um dann wieder oben richtig ranzuhüpfen. Aber man sieht auch schon, ne, zwei Spiele nicht gewonnen, ist da oben gerade in der Spitzengruppe. Da wird man dann jetzt erstmal auf Platz 5 in Anführungszeichen durchgereicht. Und
ja, Gott, ist dafür auch, also 9 Spiele in Folge nicht verloren auch. Ja. Udinese jetzt. Also das, also ja, nur am ersten Spieltag gegen Milan verloren. So, Punkt.
Genau, ja. Kennst ja, aber von mir selbst, wenn es dann mal gut läuft, dann will man natürlich immer mehr haben.
Klar.
Dann nervt es einen, wenn man irgendwo Punkte liegen lässt gegen irgendwelche
Mainzer.
Ja. Giro, hast du gesagt?
Genau.
Ich hatte nur Oberschenkel, hatte was? Sich an Oberschenkel gepackt, sagte der Live-Ticker. Ich habe die Verletzung selbst nicht gesehen, was da war. Aber es ist auf jeden Fall was
jetzt. Es ist eine Oberschenkelverletzung. Die Situation komplett präsent, habe ich jetzt gerade auch nicht mehr.
Genau, aber wird dafür sorgen, dass er jetzt halt in der Vorrunde beziehungsweise in der Zeit bis zur WM
genau,
also nicht mehr helfen kann.
Michael schrieb bei Twitter, er hätte schon den Tweet so ungefähr fertig gehabt, dass Immobile jetzt für die WM ausfällt, aber
tja.
Das wird er verschmerzen können.
Wird er verschmerzen können. Ja. Kann er sich darauf konzentrieren, für das Instagame schöne Ugly Sweater für sich und seine Familie, für die Fotos zu besorgen, oder?
Chiro ist das ein Ding bei ihm? So,
ich glaube schon. Ich muss es nochmal nachgucken. Ich glaube, er war auch so einer, wo die ganze Familie irgendwie dann so ganz Körper oder mal gucken. Mal gucken, was da kommt dieses Jahr. Ich glaube, Weihnachtsfotos, und auf dem Baum hängt kein Lametta, ne? Da ist nicht alles, glänzt nicht alles von oben bis unten.
Nein. Das behalten wir auf jeden Fall im Blick.
Jo. Dann Napoli. Unfassbar.
Ja, man 10. Sieg in Folge, und man gewinnt auch die Spiele, in denen man eigentlich für Napoli-Verhältnisse diese Saison nicht so doll ist und wo Meret patzt.
Ah, hat er wieder einen drin gehabt? Ah, ja, stimmt. Ja.
Das Fernschuss-Tor von Moussa Barrow von Bologna.
Ja, das stimmt. Das war der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich. Bologna durch Zirkzi in Führung gegangen.
Sehr, sehr schöne Kombination vor dem Tor. Tatsächlich. Wenn das der sogenannte Motta-Ball ist, dann kann man sich bei Bologna für die Rückrunde ja auf was gefasst machen.
Und dann aber auch wieder wiederkehrendes Thema, trifft halt auch auf einmal ein gewisser Juan Jesus zum Ausgleich. Ich wollte mal gerade ganz kurz hier gucken, ob die Statistik, die ich habe, so weit zurückgeht. Der hat, ach, das ist gar nicht so lang her, das letzte Mal getroffen Ende Januar beim 4:1 gegen Salernitana.
Na Mensch.
Ja.
Dann Luzzano, drittes Spiel in Folge getroffen. Also war ja am Anfang der Saison so ein bisschen hinten dran und jetzt aber auch wieder voll drin. 4 Minuten nach Einwechslung.
Ja, und unter der Woche dann auch noch da Ajax abgefertigt, ne?
Genau.
4:2 war das. Also sich schon fürs Achtelfinale qualifiziert.
Ja, es reicht, also wenn sie, glaube ich, jetzt gegen Liverpool zu Hause einen Punkt holen, dann sind sie sicher Erster oder so, glaube ich.
Ja. Kann einem ja dann auch noch helfen. Weil andererseits, ich gucke mal, ob in irgendwelchen anderen Gruppen wer da so Zweiter werden könnte. Ja, es ist, glaube ich, schon besser, wenn du auf den Tabellenzweiten triffst. In der nächsten Phase, würde ich mal sagen.
Es muss Liverpool in Anfield sein, oder? Nicht zu Hause. Das war ja zu Hause. Das
ja, ja, genau. Ja.
Ich bin nicht gesund.
Ist okay. Ich glaube, wir stricken uns das dann selbst zusammen. Aber es ist genau, ja. Es ist in Liverpool, wenn man da nicht verliert, dann wäre man auch schon safe Gruppenerster. Ganz genau. Das ist ja die wichtige Info.
Und wenn man dann gegen Sporting Marseille oder Leipzig oder Dortmund spielt.
Ja, ich habe gehört, dass Dortmund machbarer Gegner sein soll. Für fast jeden irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja.
Osimhen auch. Zweite, also nach Verletzung wieder fit.
Genau.
Als Joker gekommen, hat auch wieder getroffen gegen Ajax schon, jetzt auch wieder. Ich habe es ja auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, bei Napoli trifft einfach jeder im Moment. Ich habe unter der Woche auch noch ein zum Weiterkommen in der Champions League ein längeres Stück bei Transfermarkt über den Saisonstart von Napoli geschrieben, wer da nochmal reinschauen will. Ist herzlich eingeladen.
Gut, auch der Kollege Thomas Hörner hat auch was über Napoli geschrieben.
Ja, ich meine, es ist das Thema gerade, kann man nicht vorweg. Und ich glaube, mit Jesus müsste es dann jetzt 15 verschiedene Torschützen sein, diese Saison schon.
Das ist heftig. Ja, stark. Ja, ich sehe gerade, ne, in der Brügge-Gruppe könnte es natürlich der zweite dann Porto oder Atletico werden.
Aber auch das, also.
Ja.
Sehe ich jetzt nicht als
unmöglich. Aber Papa-Sohn-Duell? Hätte was.
Ja, das hätte schon was, ne? Also ich meine, nachdem man dieses Jahr hier mit Haaland gegen Dortmund und Lewandowski gegen Bayern und so, also ist ja eigentlich schon vorprogrammiert.
Der Fußball, der schreibt wieder Geschichten.
Ja, genau. Das ist unglaublich. Da freuen sich die Zeilenmacher jetzt schon.
Ja. Ah, sehr gut. Dann haben wir noch zwei Vereine, die bereits gekickt haben an diesem 10. Spieltag in der Serie A. Ich sage euch noch ganz kurz im Übrigen, der Vollständigkeit halber, dass Napoli als nächstes dann bei der Roma zu Gast ist. Sprechen wir über Hellas und Milan. Verona mit neuem Trainer und man muss sagen, das sah ganz gut aus.
Ja, plötzlich war da Salvatore Bocchetti hat übernommen. Von Cioffi, der unter der Woche dann gehen musste. Es sah ja zunächst so aus, als würde Diego Lopez das machen. Und ich glaube, Hellas-Fan Steffen hat die Saison dann schon komplett abgehakt. Ich wollte gerade sagen, er hat sich im eigenen Grabe umgedreht, aber da liegt er ja gar nicht. Im eigenen Bett umgedreht und wollte nicht wieder aufstehen, so sagen wir es so. Bocchetti war, also den habe ich letzte Woche gar nicht genannt, ne?
Ja, der war davor. Da war
noch ein 19-Trainer.
Und war davor schon mal Assistent von Igor Tudor.
Ja. Ein
ganz junger Kerl, der Jahrgang 86 aus Neapel. Also ist auch nicht die ganz große Karriere gehabt, ne? Hat bei Genoa gespielt, dann Rubin Kazan und Spartak Moskau lange.
Ja, das hat ihm, glaube ich, also der hat ja 9 Jahre insgesamt stand er in Russland unter Vertrag, hat bestimmt dann nicht schlecht verdient, aber man hat immer so gesagt, der wäre auch einer für, er hat ja auch teilweise Squadra gespielt, aber man hat immer gesagt, der wäre so einer, der da auch die Senatoren in der Verteidigung herausfordern könnte. Hat sich aber eben für den großen Vertrag in Russland entschieden, statt den Konkurrenzkampf in der Serie A anzunehmen. Kann jeder für sich selbst bewerten. Aber er hat auf jeden Fall geschafft, das Feuer bei Hellas wieder zu entfachen, das, was wofür sie ja unter Juric und Tudor eben bekannt waren. Das war für Milan richtig unangenehm.
Ja, muss man sagen. Also es war auch wieder Expected Goals Hellas, sogar die Nase leicht vorne in der Statistik gehabt und ja auch am Schluss noch die Riesenchance auf den Ausgleich gehabt, ne, als dann Malik Djao eingesprungen, gegrätscht, den Sieg gerettet hat.
Genau. Einmal Props auch an den Ex-Schalker. Erste Einsatzminuten für Milan. Ein paar Mal da. Gut noch abgeblockt auf jeden Fall.
Ja, ansonsten fand ich es defensiv auch wieder relativ wild, ehrlich gesagt. Also es ist weit von der Stabilität der letzten Saison entfernt bei den Rossoneri. in Führung gegangen sind sie im Übrigen durch ein Eigentor von Veloso und Koray Günther hatte dann den Ausgleich erzielt. Und insgesamt bei Milan würde ich fast sagen, der beste Mann des Spiels hat dann auch den Siegtreffer gemacht. Sandro Tonali ist dann zum Lohn, durfte er sich auch bis auf die Unterhose ausziehen und seine Devotionalien im Gästeblock lassen.
Sehr gut.
Genau.
Ja, aber das sind halt dann auch, ich glaube, die Milan-Fans aus der Serie Amore-Community hatten schon ein bisschen befürchtet, dass da jetzt eben der Trainereffekt kommt, der ja auch kam, aber trotzdem hat Milan sich da durchgekämpft. Und ich finde auch, man merkt so ein bisschen, dass die Verletzungen und die vielen englischen Wochen dem Team gerade schon ein bisschen Tribut zollen.
Giroud merkt man es auch an,
ja, finde genau,
ich, dass der jetzt nicht mehr der Jüngste ist.
Absolut, absolut. Und dass Pioli eben aktuell weniger Optionen zum Rotieren hat, die bei 100% stehen. So. Er wechselt ja schon durch, jetzt Krunic mal von Anfang an, Adli mal von Anfang an, aber da sind eben bei weitem nicht alle Kaderspieler bei 100% oder im Falle der Neuzugänge oder Rückkehrer wie Adli noch nicht 100% integriert in das Spiel von Milan. Aber Pioli hat nach dem Spiel auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass das immer mehr kommt und dass man sich da dann vielleicht drauf freuen kann. Also das hat er nicht so gesagt, das habe ich aber da rein interpretiert.
Ja.
Dann für die zweite Saisonhälfte. Jetzt haben sie ja auch Coppa Italia ist unter der Woche, wo die Top-Teams der Serie A noch nicht mitspielen. Das heißt, er hat mal eine ganze Woche Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten.
Mhm.
Gab es ja länger nicht mehr.
Stimmt.
Von daher lässt sich das, auch wenn jetzt die Niederlagen auch Schiedsrichter induziert, sag ich mal, was man so gehört hat in der Champions League gegen Chelsea, eher die Stimmung nicht weiter angehoben haben, aber in der Serie A, finde ich, sieht das eben trotz der angesprochenen Problemchen ziemlich gut aus.
Ja, absolut. Ich meine, 23 Zähler, 3 Spiele in Folge gewonnen, als nächstes dann gegen Monza zu Hause. Also, und da wird Berlusconi keine Loge haben und sich irgendwie schön einen reinfressen.
Der reitet auf dem, keine Ahnung, auf dem Tiger wahrscheinlich da aufs Spielfeld rein oder so.
Hellas dann als nächstes auswärts bei Sassuolo. Mal gucken, was sie da reißen. Sassuolo ja auch wieder das Sassuolo ist.
Genau.
Ja.
Zweimal in Folge verloren, aber immer noch Neunter. Weiß man auch nicht so genau, wie das geht.
Weil du die Champions League gerade kurz angesprochen hast, ja, da kann ich mir keinen finales Urteil bilden, was da alles war mit den Schiedsrichtern, aber insgesamt wirkte das auf jeden Fall nicht pro Milan, was da so abgegangen ist. Und jetzt hat man halt zweimal gegen Chelsea verloren. Steht auf Rang 3 mit 4 Zählern, punktgleich mit dem Viertplatzierten aus Zagreb. Es sind 2 Rückstand auf Salzburg, 3 auf Chelsea. Als nächstes jetzt eben die Auswärtspartie bei Dynamo. Muss man gewinnen und dann hat man alle Voraussicht nach ein Finale gegen Salzburg.
Ja.
Und ich glaube, da kann man mal kollektiv dann Milan Daumen drücken, würde ich einfach
das,
so sagen.
Das kann man machen, glaube ich. Ja.
Aber Champions League im Übrigen, und weiß gar nicht, ob ich das vorhin groß angekündigt habe, es ist auch eine Stadionerlebnisfolge. Und Felix hat sich auf Twitter gemeldet und mir dann per Mail sein Stadionerlebnis von dem Königsklassenabend in San Siro gesendet. Also ihr könnt übrigens auch immer, wenn ihr das jetzt hier hört, und wir sagen ja immer bei Instagram etc., PP, Twitter, dies, das, aber ehrlicherweise, meine E-Mail-Adresse ist vorname.nachname@gmail.com. Da könnt ihr auch immer gerne was hinschicken. Das ist auf jeden Fall auch ein Kanal, den ich regelmäßig checke. Also gerne auch sonst per E-Mail Einsendungen, Fragen, wenn ihr denn möchtet. Also, jetzt könnt ihr euch anhören, wie Felix die Champions League in Milan verfolgt hat.
Hi Marius, hi Mario. Ich habe noch ein Stadionerlebnis für euch. Champions League im San Siro, AC Mailand gegen Chelsea vom letzten Dienstag. So, fangen wir ein bisschen von vorne an. Wie sind wir in Karten gekommen? Das war eine ziemliche Schnapsidee. Ein bisschen, also ich wollte schon immer mal in San Siro, bevor es abgerissen wird. War ein bisschen so ein kleiner Traum noch. Hab ein bisschen rumgeguckt, wann könnte es ungefähr passen. Hab dann gedacht, oh, das Spiel liegt gut, zeitlich her, ist ein gutes Spiel. Ich guck mal, wenn die Karten online gehen. Zufällig, Karten gehen morgen online. War ich natürlich um 12 ging die Karten online in freien Verkauf. Um 12 war ich in der Warteschlange, ging es eine Stunde, dann hatte ich Tickets. In der Kurva Sud, dritter Block aber, also dritter Rang, das heißt nicht direkt im Fanblock. Genau, war relativ günstig. Und dann, ja, dann habe ich halt geguckt, zwei Karten, meine Freundin und ich, ist ein bisschen überredet, ein bisschen, du kommst jetzt mit, quasi. Genau, und dann sind wir da zu zweit hingefahren, letzten Dienstag und am Mittwoch wieder heim. Schnapsidee, genau, war aber sehr geil. Die zwei Tage haben sich eindeutig gelohnt. Wir sind in Mailand angekommen, wollten in die Stadt fahren, hatten ein Hotel im Mailänder Norden. 20 Minuten mit der U-Bahn, mit der Metro in die bis zum Dom, Innenstadt. So, hat super angefangen. Die Metro hat gestreikt. War ganz seltsam. Die Eingänge zum Metro waren zu. Haben kein Wort verstanden. Können beide kein Wort Italienisch. Oder wenige Worte Italienisch. Ja, waren es viele sehr verwirrt. Wir schon ein bisschen rumgelaufen. Bus, keine Ahnung. Dann irgendwie einen Bahnhof gefunden. Weiß ich auch nicht. Hat auch nichts gewusst. Und auch nicht gut Englisch gesprochen, wissen gar nicht, haben nur Treno verstanden. Und dann haben wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, die App der Mailänder Metro runterzuladen. Ja, da steht dran Streik. Streik bis 15 Uhr. Hat dann natürlich einigermaßen gepasst. War irgendwie 2:30. Haben wir die halbe Stunde irgendwie rumgekriegt. Sind dann in die Stadt, war natürlich ein super Start. Vor allem Streik bis 15 Uhr, dann 15 Uhr, die Schlange vorm Eingang der Metro wurde immer größer, 15.05 Uhr hat man mal die ersten Menschen gesehen, die von innen die Tür aufmachen wollen, sind hingelaufen, dann sind wir aber wieder weggelaufen. Aber die Menschen, die vor den Türen standen, die waren alle ganz entspannt, war ganz witzig, wir zwei Deutsche standen da und schon ein bisschen nervös geworden. Naja, nee, auf jeden Fall dann in die Stadt gefahren und irgendwann Richtung San Siro, schon viele Leute in Milan-Trikots gesehen, Aufregung ist gestiegen. Ich war super nervös. Dann waren wir irgendwann da, schon mit der Straßenbahn hingefahren, 40 Minuten, ist auch ein bisschen außerhalb. Genau. Dann, Eingang war schon alles, war ganz wild. Die Kontrollen waren quasi nicht vorhanden. Ich sollte meine Jacke aufmachen, das war's. Und dann auf einmal steht man halt drin und es war beeindruckend. Also ich war von vornherein von der Lautstärke im San Siro begeistert. Ich war noch nie in so einem lauten Stadion. Egal wo ich war, und ich war schon in einigen, war krass und es ging immer weiter. Also die bis zum Anpfiff und dann dann weiter war wirklich beeindruckend. Meine Freundin war es teilweise fast zu laut. Und das, obwohl wir im dritten Rang standen. Ja, das Spiel an sich ging gut los. Mailand ging richtig gut los. War super spannend, Theo auf der 6 zu sehen, die ersten 20 Minuten. Ja, und dann, weiß nicht, dann der Elfmeter und die rote Karte. Ich habe es gar nicht wirklich wirklich verstanden im Stadion schon. Also auch die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, nicht wirklich verständlich. Also den Elfmeter von mir aus, die rote Karte zu viel. Und dann war das Spiel quasi rum. Also Lautstärke im San Siro war immer noch riesig. Aber Spiel an sich war gelaufen von Anfang an. Also nach den 20 Minuten, klar, Mainz hatte noch zwei, drei Chancen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel wirklich sehr abgeflacht. Chelsea das sehr clever runtergespielt. Und schon nicht mehr viel passiert. Was auch noch sehr spannend war, die Verkaufsstände im Stadion, die Zustände der Klos war auch sehr spannend. Also alles sehr, sehr alt. Nicht wie uns von uns gewohnt ist. Aber war wirklich gut. Danach versucht irgendwie heimzukommen. Nach einer Stunde saßen wir dann irgendwann in einer Straßenbahn Richtung Stadt. Ja, aber es war beeindruckend. Also ich schwärme immer noch davon. Und ich denke, ich werde auch noch lange davon schwärmen. Und genau, ich kann es also jedem nur wärmstens empfehlen, nochmal ins Stadion zu gehen. In das alte San Siro. Solange es noch steht, soll ja jetzt erst 2026 abgerissen werden. Genau, war wirklich richtig geiles Erlebnis, richtig geile Zeit, die zwei Tage. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen lieben Dank, Felix, für deine Einsendung. Und wie gesagt, es sei euch auch ans Herz gelegt, uns weiter damit zu beglücken und euch die ganze Community damit zu beglücken, wo ihr hin so hingeht. Und ja, wurde da auch wieder erwähnt, na klar, also San Siro, dass auch alle Arbeitskollegen und Kolleginnen, die ich habe, die es da nochmal das Vergnügen hatten, mal zu einer Produktion hinzufahren, sind auf jeden Fall begeistert von dem Stadion. Und wenn ihr da noch nicht gewesen sein solltet, dann solltet ihr das auf jeden Fall noch nachholen, bevor es nicht mehr geht. Marius, dann machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Serie B, oder? Haben wir die letzten Wochen gar nicht so gerne, häufig gemacht. Gerne, aber da gibt es News, da gibt es auch für dich mal was Positives zu berichten. Fang du doch einfach mal mit Parma an.
Genau, da gab es am Samstag ein 2-0 gegen den bisherigen Spitzenseiter Regina. Truppe ja trainiert von Pippo Inzaghi. Und bei Parma ist es so eigentlich so ein bisschen so ein Auf und Ab die letzten Wochen. Ich finde, man weiß noch nicht so hundertprozentig, wo die Mannschaft steht. Und auch gegen Regina war man erstmal sehr, sehr passiv. Also erste Halbzeit gab jetzt nicht die Riesenchancen, so für die Gäste übrigens. Also beeindruckend dafür, dass das über 1000 Kilometer Strecke sind von Reggio di Calabria bis nach Parma. Dass der gesamte Gästeblock voll war und ein Kumpel, den ich leider nicht um ein Stadionerlebnis gebeten habe, war da und hat sich das angeguckt und meinte, ja, da hat auch jeder mitgemacht und so. Also das Chapeau dafür auf jeden Fall für das süditalienische Feuer. Aber zweite Halbzeit dann bisschen sich den Gegner ausgeguckt, gekontert, Treffer erzielt, Osterwolde zum 1-0 in der 51. Einmal den Turbo gestartet. Das fand ich eigentlich geil. Also das sind nämlich die Spiele, die Parma in der Vorsaison auf jeden Fall nicht gewonnen hat, wo so im ersten Durchgang nicht so viel zusammenläuft, vor allem in der Offensive. Und man dann eben so kleine Stellschräubchen verändert und dadurch den Gegner dann überrumpeln kann. Und dann kam Regina halt nicht mehr ran. Valenti hat dann noch das 2-0 in der 70. erzielt. Das war so ein bisschen dieses typische, Der Gegner läuft an und an und an und man merkt, der schießt kein Tor mehr und dann fällt eben das 2-0 statt das 1-1. Es passiert sonst eigentlich immer Mannschaften, für die ich nicht bin. Gegen Mannschaften, für die ich bin. So. Jetzt okay, ist es mal so rum. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Also, auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen unstet, ist bisher noch auf dem richtigen Weg die Truppe von Pekia.
Okay. Sehr stark.
Platz 6 jetzt. 16 Punkte aus 9 Spielen. 3 hinter der Spitze. Ternana ist da Tabellenführer gerade, weil die bei Fabio Cannavaros Benevento mit 3-2 gewonnen haben.
Ja, und Genoa ist auch stabil gerade. 4 ungeschlagen. 3 davon gewonnen. Die sind genau vor Parma mit 18 Punkten. Aber ist eh krass, ne? Du hast gesagt, Hernana 19 Punkte auf Platz 1 und bis runter zu Platz 9 Südtirol.
Trennen auch diese Respekt, ne?
Ja, also Südtirol. Ich habe es mir gerade angeguckt, Südtirol, nachdem man ja davor eigentlich alles verloren hat, hat man jetzt die letzten 6 Partien, ist man ungeschlagen und hat 4 davon gewonnen, steht es eben mit 14 Zählern auf Rang 9, also 1. 19 Punkte, 9. 14 Punkte, Südtirol, das ist...
Das Eintracht Braunschweig der Serie B.
Schöner Vergleich. Schöner Vergleich. Und ja, im Keller ganz unten Perugia, Como kommt auch noch nicht so richtig da in die Gänge. Venezia ist noch auf einem Relegationsabstiegsplatz auf 16 mit nur 8 Punkten. Und ja, auch sonst immer ja in den letzten Jahren wieder eben so Fahrstuhlmannschaft. Spal Ferrara auch nur 10 Punkte auf Platz 13 und hat man sich jetzt einen neuen Trainer gegönnt, ne?
Genau. Daniele De Rossi macht seine erste Profi-Trainerstation. Er war ja schon mal im Team von Mancini bei der Squadra. Und ich glaube, letztes Jahr ist er ja auch irgendwann schon mal dann Serie A sogar gehandelt worden. Mhm. War das bei Bologna? Ich weiß es nicht mehr so genau. Oder?
Ja, es war bei Bologna, meine ich auch. Ja.
Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der so kann. Also ich glaube, motivationsmäßig und so muss dem keiner was vormachen. Mhm. Taktisch sollte er, ich finde ja immer, dass das so Sechser sollten ja eigentlich prädestiniert dafür sein, gute Trainer zu werden. Andrea Pirlo bisher nicht so, Xavi Alonso muss man auch mal gucken gerade. aber ja, ich bin, also auch das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, was Daniele De Rossi da so macht. Misst sich dann ja jetzt mit seinen Weltmeisterkollegen Inzaghi bei Regina, habe ich gerade schon erwähnt, Fabio Grosso bei Frosinone, Platz 3 aktuell.
Ja.
Und eben Cannavaro bei Benevento, für den es auch mit seiner ersten Trainerstation außerhalb Chinas mit jetzt 2 Punkten aus 3 Spielen auch noch nicht so richtig gut läuft.
Ja, das stimmt. Ja, aber die Serie B wirklich unheimlich spannend. Viele schöne Stadien auch und Tag der Stadionerlebnisse. Auch hier ist uns etwas zugeschickt worden, der ja, etwas anderen, der besonderen Art. Und zwar von Tobias aus Bari. Und der hat da eine gute Zeit erlebt, will ich mal vorweg schicken. Hört da mal rein.
Ja, hallo Mario, hallo Marius. Ich bin's, Tobi, großer Fan der Roma, seit Ike Hässler damals zur Roma gewechselt ist und auch großer Fan eures fantastischen Podcasts. Leider habe ich verpasst, mein Stadionerlebnis Bologna gegen Hellas im Sommer diesen Jahres euch mitzuteilen. Aber ich war jetzt letzte Woche in Bari und hatte da auch ein ähnliches Erlebnis aufs Stadion bezogen. Und das wollte ich euch heute kurz erzählen. Vielleicht könnt ihr es ja für den Podcast gebrauchen. Ich war mit meinem Papa in Bari, hatte eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun und leider konnten wir nicht zum Spiel am Samstag, da wir früher abfliegen mussten. Aber wir wollten uns das Stadion trotzdem anschauen und ich wollte dort am Fanshop mir ein Trikot für meine Sammlung mitnehmen. Und als wir ankamen am Stadion, war da alles leer. Wir hatten dann eine Tür gefunden, wo wir in so einen Zwischenraum kamen und da sind wir einfach mal am Stadion rumgelaufen Richtung Fanshop. Ja, und dann sagt mein Papa, schau mal, die trainieren wohl gerade da. Und ich meinte zu ihm, jetzt lass uns kurz zum Fanshop und dann gehen wir gern mal zu dem Training hin, wenn es denn wirklich das Training ist. Und auf einmal sehe ich aber, dass ein großes Tor zum Stadion offen ist, da wo wahrscheinlich die Mannschaftsbusse reinfahren und die Zulieferer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt oder nie. Und dann sind wir rein und haben da dann wirklich den Innenbereich des Stadions erreicht, ohne dass uns jemand aufgehalten hat. Da war niemand und auf der Laufbahn dann haben wir Bilder vom Stadion gemacht, rundherum Erinnerungsfotos. Ja, und auf einmal drehe ich mich rum und sehe, dass die Spieler vom Training kommen und vorne ran ein Betreuer oder so und der schaut schon ganz böse. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt fliegen wir raus. Es war dann auch so, wir wurden dann direkt auf süditalienischem Dialekt zusammengefaltet, was wir hier in dem Stadion machen und dass der Zutritt strengstens verboten wäre. Ich spreche ein paar Brocken Italienisch, habe dann etwas geflunkert, dass ich aus Deutschland bin und der größte Bari-Fan bin und nur wegen dem Stadion hierher gekommen bin. Und da hat er ihm gesagt, das ist ihm egal, wir müssen jetzt sofort gehen. Und dann kamen auch uns Spieler entgegen. Und ja, dann habe ich einfach mal zwei angesprochen, die ich gar nicht kannte. Die habe ich dann gefragt, ob sie mit mir ein Foto machen lassen würden. Und da hatten sie dann auch direkt zugestimmt. Ich kannte die Spieler gar nicht, habe dann die Namen später nachgeschaut. Das war Raffaele Maiello, defensives Mittelfeld. Und Perlucci Fratalli, der Ersatztorwart. Und die haben dann auch noch einen Anschiss bekommen, dass die Fotos hier verboten sind. Das wüssten sie doch. Und ja, dann sind wir aus dem Bereich raus und sind dann weiter Richtung Fanshop vom Stadion gelaufen. War da schon mal happy, dass das so funktioniert hat. War schon mal bis dahin eine ganz coole Geschichte. Der Fanshop am Stadion war dann leider zu. Haben wir gleich gesehen. Da stand aber ein riesiger Typ vorne dran. Also wirklich doppelt so groß wie ich und dreimal so breit. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob der Fanshop offen hat. Und er sagt dann, nee, erst morgen früh wieder. Habe ihn gefragt nach dem Fanshop in der Innenstadt. Den hat er mir dann auf meinem Handy in Google Maps gezeigt. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob er von meinem Papa und mir ein Erinnerungsfoto machen würde. Und dazu hat er sich gleich bereit erklärt. Haben dann kurz gesprochen. Habe ihm erzählt, dass wir aus Deutschland sind. Er wollte wissen, wo wir herkommen. Und hat uns dann noch gemeint, dass heute Abend am Fanshop noch irgendwas los wäre. Aber das hatte ich nicht so richtig verstanden, was genau. Da war mein Italienisch einfach zu schlecht. Wir sind dann später in der Innenstadt, dann als wir wieder ankamen, an den Fanshop gegangen. Das waren uns so 2-3 Stunden später und da war eine riesen Menschenmasse rund um den Fanshop gestanden. Und mein Vater sagt, schau mal da drüben auf der anderen Straßenseite vom Fanshop, da wird jemand gerade interviewt und gefilmt dabei. Und die Fans haben immer gesungen, Walid van Gaal, Walid van Gaal. Und der kam dann tatsächlich über die Straße, wurde dann rübergeleitet mit Bodyguard. Das war dann genau der, mit der uns vorher am Fanshop fotografiert hatte, dieser riesige Berg von Mensch. Und dann sind sie in den Fanshop rein und da war wohl eine Fotosession mit ihm, Autogrammstunde und Fotosession. Die Menschen dort, alle total euphorisch, wollten alle unbedingt in den Fanshop rein. Ich habe mich damit angestellt. Und ja, Familienväter mit Babys wurden vorgelassen und alle total euphorisch, wie gesagt. Und ich war dann in der zweiten Reihe und spreche dann den Bodyguard, der an der Türe den Einlass gemacht hat, an, ob er sich an mich erinnert. Und er so dann gleich, ja, natürlich der Deutsche von vorhin. Hab ihn dann gefragt wegen dem Trikot, dass ich das gerne kaufen würde. Er meinte dann zu mir, naja, durch die Autogrammstunde, da ist es leider gerade nicht möglich, aber wat, ich organisiere das. Und dann hat er mir einen Verkäufer hergeholt und dann habe ich da drin einen Privatverkauf bekommen, während auf der anderen Seite Fotos gemacht wurden und Autogramme. Und dann aber haben sie auch organisiert, wenn ich jetzt schon da bin, extra aus Deutschland, dass ich dann auch zu dem Spieler rüberkam für ein gemeinsames Foto. Zig richtige Bari-Fans, für die tut mir es leid, die kamen gar nicht in den Fanshop rein. Mir hat einfach diese Fotobegegnung so viel Glück gebracht, dass er gesagt hat, den kenne ich, der ist aus Deutschland, hol ihn rein. Ja, dann wurde ich auch zu einem Spieler rübergelassen, nachdem ich mein Trikot hatte. Wir haben ein gemeinsames Foto gemacht, haben ganz kurz gesprochen, dass ich aus Deutschland komme. Und er hat dann zu mir gesagt, schöner Tag. Das war alles, was er auf Deutsch konnte. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann noch gelesen in der Gazzetta, dass Walid Khedira der neue König von Bari genannt wird. Er hatte bis vor dem Spiel am letzten Samstag in 8 Liga- und Pokalspielen insgesamt 13 Tore gemacht. Leider am letzten Samstag hat er nicht getroffen. Wir haben 2-0 verloren. Ja, schade, aber für mich auf jeden Fall ein tolles Erlebnis und vielleicht bringt es euch ja was für den Podcast. Es war jetzt nicht ganz direkt im Stadion, aber ich muss sagen, absolut toll gewesen, werde ich nie vergessen. Das Autogramm habe ich zu Hause und das Trikot mit seinem Namen hinten drauf. Macht weiter so, ich bleibe bei euch fester Hörer und bis bald.
Vielen Dank, es ist komplett egal, ob das jetzt ein Stadionerlebnis im klassischen Sinn war oder so eine Geschichte wie von dir jetzt, Tobias. Und das gilt natürlich auch für euch. Also wenn ihr sowas habt, das finde ich auch immer sehr hörenswert. Und ja, dann bringt das doch alles ein bisschen Farbe in die Sache rein, würde ich mal meinen.
Ich hatte dich da bei Twitter auch verlinkt, unser treues Serie Amore Community Mitglied @HammersKosova hat Urlaub gebucht ab 11.11. nach Bari und fragt nach Empfehlungen. Also wenn du da vermitteln kannst aus deinen Insta-DMs rüber nach Twitter oder falls das jemand von unserer Twitter-Community da gut Bescheid weiß, hilft dem Freund doch mal aus.
Ja, das wäre doch schön. Das wäre doch schön. Wir kommen langsam zum Ende der Folge. Dann einmal noch einen Blick in die Kick-Tipp-Runde werfen. Da lief es für mich an diesem Wochenende nicht so toll. 11 Punkte nach 8 Spielen ist bislang ein Abrutschen von 18 Rängen, muss man sagen.
Bei mir stehen -4 zu Buche gerade. Ich habe 14 Zähler gesammelt.
Okay, dann hast du dich ein bisschen von mir absetzen können. Und die Spitze hat sich Iličić 72 zurückgeholt. Mit bislang starken 20 Punkten.
3 richtige Ergebnisse.
Ja. Ja. Oh. Und 57 Plätze nach oben. Auf die 107 gesprungen ist Del Piero 10 mit 26 Zählern. Der hat bislang...
Der war doch letzte Saison auch immer oben dabei. Ist das nicht...
Nee. Der hat 1, 2, 3, 4, 5 Spiele exakt richtig getippt.
Respekt.
Und bei den anderen 3 auch zumindest die Tendenz richtig. Ja, das kann man mal so machen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut, Marius, dann entlasse ich dich jetzt in deine Urlaubswoche und hoffe, dass
die neue Kategorie, die müssen wir weiterpflegen.
Die müssen wir weiter.
Dafür beanspruche ich meine Stimme gerne nochmal.
Das ist richtig. Wie haben wir sie jetzt genannt?
Markus hatte den Vorschlag Italiani in Movimento.
Ja, richtig. Ja, genau. Italiener, die gerade woanders, oder sie Ex-Serie A-Spieler, die gerade woanders.
Genau.
In dem Fall Tore schießen sind, ne?
Ja, exakt. Also von Scamacca letzte Woche, der bei West Ham gerade ganz stabil performt, gehen wir nach Sion in die Schweiz. Da auf der Karriereabschiedstournee sozusagen jedes Jahr ein neues Land. Ja. Mario Balotelli ist ja am 31. August von Adana Demirspor nach Sion gewechselt, bis 2024 unter Vertrag und hat da jetzt die 3 Spiele in Folge getroffen. Also 5 Spiele, 3 Tore für Balogol. Das sieht ganz ordentlich aus. Ohne, dass ich das jetzt absolut näher verfolgt hätte. Aber man könnte ja auch denken, der macht ja in der Schweiz so ein bisschen auf Entspannung so. Aber es hat ja bei der Türkei dachte man das auch. Da ist er fast Torschützenkönig geworden. Und jetzt in der Schweiz liefert er auch ab.
Nicht schlecht.
Sehr gut, Balo.
Chapeau, chapeau. Marius hat nochmal alles rausgehauen.
Jetzt geht nichts mehr.
Erst darf er sich einen Salbei-Tee mit Schuss gönnen und Füße hochlegen und einen entspannten haben. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Jetzt fängt es bei mir auch langsam an. Ist das jetzt hier Podcast-Übertragung? Nee, ich glaube, das ist nur ein kleiner Frosch im Hals. Ganz liebe Grüße. Danke tatsächlich für eure ganzen Einsendungen. Das hat die Folge heute nochmal trotz Krankheit ausgeweitet, aufgewertet und bereitet mir immer große Freude, wenn ich und Marius von euch Feedback bekommen und dann eben auch noch so schöne Erlebnisse, die ihr mit uns teilt. Vielen Dank dafür. Lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, macht euch eine schöne Zeit und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Tschüss.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Dann wieder in alter Frische. Ich bin mir sicher. Ciao.
F-F-F-Fums.